Ja, bei mir zu Gast im Studio heute Christoph Ballend. Christoph Ballend ist der Neue in Potsdam in Anführungsstrichen, auch wenn er so neu gar nicht mehr ist. Herr Ballend, Sie sind der neue Generalsuperintendent. Also könnte man das übersetzen, Generalsuperintendent ist so ein Zwischending zwischen Manager und aber auch Seelsorger, ganz klar.
Vielleicht in der Reihenfolge genau umgedreht. Erstmal Seelsorger und ich bin sehr dankbar, dass viele das schon in Anspruch genommen haben, auch diese Möglichkeit nutzen, wenn es bestimmte Fragen gibt oder man auch merkt, dass ich bei bestimmten Punkten besonders ansprechbar bin. Viele dieser Menschen, die ich in solchen Situationen begleitet habe, waren dann sehr aktive Gemeindeglieder, weil sie sich dort aufgehoben gefühlt haben, gestärkt gefühlt haben. Und das auch zurückgeben wollten.
Ihre offizielle Einführung mit einem ganz festlichen Gottesdienst in der Nikolaikirche Potsdam, der wurde jetzt nachgeholt, Corona-bedingt ein bisschen später als ursprünglich geplant. Würden Sie denn sagen, Sie sind schon ein bisschen heimisch hier in der Region?
Also für mich sehr erstaunlich ist, dass ich, und da spreche ich auch für meine Frau, dass wir uns sehr schnell heimisch gefühlt haben. Es ist ja nicht nur der Wechsel von einem Ort zum anderen, sondern es ist der Wechsel von einer Landeskirche zur anderen, völlig andere Kulturen. Und das ist mir außerordentlich leicht gefallen, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich schon im Januar begrüßt worden bin. Also da habe ich schon das Amtskreuz bekommen und auch die Beauftragung, das Urkunde, dass ich aber auch von den Menschen ausgesprochen offenherzig empfangen wurde und das ist nicht selbstverständlich, wenn da ein Neuer kommt und aus einer anderen Landeskirche und den kennt man nicht. Und es gab auch Testsituationen, wo ich den Eindruck hatte, dass es wie ein Test war, wie reagiert der Neue. Aber das finde ich auch angemessen und normal, weil man sich auch auf jemanden einlässt, 10 Jahre, den man gar nicht kennen kann. Und dann ist es für mich völlig in Ordnung, wenn dann auch mal der ein oder andere Test dabei ist.
Sagt man, glaube ich, den Brandenburgern auch nicht an erster Stelle nach, dass sie jetzt super kommunikativ und ganz offen sofort auf Neue zugehen. Sie haben vorher in Thüringen lange Zeit gearbeitet. Ja. Können Sie so die beiden Mentalitäten ein bisschen beschreiben? Unterscheiden die sich oder liegen die eigentlich näher beieinander, als der Mensch so denkt?
Da hatte ich ja den Ruf, dass die Brandenburger etwas schroff sind und derlei vernommen. Und diese Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht. Die Thüringer selbst sind sehr offen und sehr freundlich, aber auf den zweiten Blick gibt es dann auch nochmal eine andere Dimension. Und ich persönlich bin eher dafür, dass man sich direkt und unverblümt die Dinge ins Gesicht sagt, freundlich und mit Respekt, aber doch so, dass der andere versteht, was man meint und dann auch weiß, woran man ist. Denn das ist auf lange Sicht, glaube ich, besser, weil es uns die Möglichkeit eröffnet, den anderen auch ernst zu nehmen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und es ist ja auch ein Geschenk von Offenheit, wenn man weiß, Mensch, der oder die ist an dieser Stelle empfindlich oder ist es nicht. Und ich halte es für schlichtweg Verschwendung von Lebenszeit, wenn wir Spielchen spielen miteinander, sondern wenn wir uns nicht gegenseitig sagen, woran wir aneinander sind. Und das finde ich, hat sich jetzt durch meine Biografie gezogen von DDR-Zeiten bis jetzt und ich habe auch vor, das bis zu meinem Lebensende so zu halten.
Ist ja eigentlich auch eine christliche Tugend, wenn man das so sagen darf, ne? Dass man offen ist und nach Möglichkeit sich nicht verstellt.
Ja, aber manchmal ist es auch so, dass die christliche Tugend dann mit einer großen Freude an der Kritik des anderen verbunden ist. Und das fällt mir auf, das muss ich sagen, nicht nur in Potsdam, mit Blick auf verschiedene Bauvorhaben dort, dass man sehr schnell geneigt ist, Dinge auf den Punkt zu bringen und möglichst so zu sagen, dass der andere merkt, dass man eine andere Meinung hat. Also als ich unlängst mit einem Potsdamer sprach und der sagte, wir haben 180.000 Einwohner und 180.000 Architekten, da wusste ich, was er meint, aber es ist natürlich oft viel schmerzhafter, wenn jeder meint, zu allem und jedem etwas laut sagen zu müssen. Das dient in den allerwenigsten Fällen der Sache.
Die Region, in der Sie jetzt Ihren Dienst antreten, die ist ja spannend, weil Potsdam einerseits Hauptstadt ist, Landeshauptstadt, gleichzeitig auch die Stadt, die so als kleine Schwester Berlins oft gehandelt wird. Also neben der Hauptstadt einerseits nah und natürlich auch verbunden, andererseits aber eigenständig. Und dann gehört ja vor allen Dingen aber auch noch ganz viel Land Brandenburg drumherum in großer Vielfalt. Und ich glaube, also gerade nicht erst jetzt im Lockdown, aber da ganz besonders haben das ja auch viele Berliner nochmal neu entdeckt. Die wunderschöne Region in dieser Vielfalt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig in Ihrem Amt, das auch zusammen zu denken, möglichst gerecht auch einzubinden. Wie bringt man das zusammen?
Die Stadt braucht das Land und das Land braucht die Stadt. Und da meine ich nicht mal einen Gegensatz zwischen den Städten in den ländlichen Regionen und der Stadt wahrzunehmen, sondern ich merke, dass es auch in Berlin vergleichbare Probleme gibt wie die in den ländlichen Bereichen. Ich erlebe nicht, dass das Land in irgendeiner Weise schlechter dran wäre. Es gerät manchmal aus dem Blick, wenn es zum Beispiel um Pfarrstellen geht, aber da merke ich auch ein großes Bemühen der Landeskirche, auch beiden Bereichen Stadt und Land gerecht zu werden. Ich denke, dass auch viele Pfarrer die Schönheit des Landes und auch die Aktionen, die es auf dem Land gibt, erst kennenlernen müssen, um sie zu würdigen.
Sie haben in einem Interview in einer Zeitung hier in der Region geäußert, ganz klar, eine Zeit nach Corona, die wird es so nicht geben. Was meinen Sie damit?
Mir ist wichtig, dass wir verschiedene Lernerfolge daraus erzielen, nämlich A, dass wir sorgsam darüber nachdenken, was tut uns gut, was können wir und was müssen wir. Und nicht alles, was wir können, müssen wir auch tun. Also ich frage mich tatsächlich, ob es wirklich 2, 3 Urlaube in fremden Regionen im Laufe eines Jahres braucht. Wir jetten um die ganze Erde, merken jetzt aufgrund der Situation, dass es hier eigentlich auch ganz schöne Gebiete gibt, in denen wir Urlaub machen können, und zwar ohne Gefahr von ansteckenden Krankheiten. Dass wir uns zudem auch wirklich klar machen, dass bestimmte Lebensverhaltensweisen dazu beitragen, dass wir uns mit Herausforderungen konfrontiert sehen, die es vorher so in dieser Weise noch nicht gab. Und dass wir uns auch wieder deutlich machen, dieser Impfstoff, der in einer solch unglaublichen Rekordzeit entwickelt wurde, dass wir mit solchen Impfstoffen weiterleben müssen. Das ist ähnlich wie bei Grippe, aber auch bei anderen Krankheiten. Gerade die Pocken waren ja lange Zeit in der Vergangenheit ein Thema, dass wir mit solchen Dingen leben müssen und auch mit Covid-19 weiterleben müssen oder mit vergleichbaren Krankheiten, dass wir uns aber darauf einstellen, dass wir die richtigen Lehren daraus ziehen. Und dafür gehört meines Erachtens da unbedingt dazu, dass wir sorgsamer mit den Möglichkeiten umgehen, die uns gegeben sind. Die Fridays for Future-Demonstrationen lenken ja unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung, aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen.
Also ich höre raus, theologisch gesprochen könnte man auch so sagen, der Mensch muss wieder ein kleines bisschen mehr Demut lernen, oder?
Ja, Demut ist das eine, da steckt ja das Wort Mut drin. Das Wort selbst ist ja oft negativ konnotiert. Für mich hat es einen sehr großen Anklang an eine Kraft. Demütig sein ist für mich eine Wesensart des Menschen und die wird viel zu selten in den Blick genommen. Da ist dann eher der Hochmut salonfähiger in unserer Gesellschaft, dass wir aber uns unbedingt vergegenwärtigen, dass unser Handeln direkte Folgen auch für uns selbst hat. Nicht nur für unsere Mitwelt, sondern für uns selbst. Und dass wir da sozusagen mit dazu beitragen, dass es uns gut geht und unserer Mitwelt auch.
Jetzt gestatten Sie mir noch eine neugierige Nachfrage, weil Sie es selber angesprochen haben. 3 Reisen in die weite Ferne und so, das muss ja nicht sein. Was haben Sie denn für Sommerpläne? Oder ist es nur der Umzug?
Nein, wir werden eine Woche wie jedes Jahr mit meinem Schwager, meine Schwägerin wandern. Das machen wir schon viele Jahre. Und wenn wir abends erschöpft von der Wanderung kommen, singen wir 4-stimmige Sätze. Mein Schwager als Kantor. Und ansonsten wird dieses Jahr der Urlaub wohl für den Umzug nach Potsdam draufgehen. Aber ansonsten sind wir in der Regel eher in Deutschland im Urlaub. Wir reisen nicht in die Ferne, weil die Nähe so schön ist. Und das erleben wir ja jetzt hier mit den vielen schönen Seen. Uns fehlen zwar die Berge ein wenig, aber die Seen sind auch sehr schön. Und das Fahrradfahren strengt nicht mehr so an wie ehedem.
Absolut. Herr Ballint, eine Frage, gibt es für Sie so ein biblisches Leitmotto, so ein Satz aus der Bibel, der Sie besonders begleitet, besonders prägt?
Ja, den gibt es. Ich habe den auch als Ordinationsspruch aus Hiob 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das durchzieht mein gesamtes theologisches, auch wie mein sonstiges Leben. Das hat mich durch viele Situationen getragen, die meine Biografie ausmachen. Und hat mir immer wieder die Kraft gegeben, die notwendig war und die ich vermutlich alleine nicht gehabt hätte.
Wir sind längst nicht fertig mit allen Fragen, aber eine möchte ich doch noch stellen, weil ich glaube, dass die auch für unsere Hörerinnen interessant sind. Sie sind in eine Region jetzt gekommen, wo viele, viele Menschen, ist ja grundsätzlich auch ein Problem beider Kirchen, dass Glaube nicht mehr selbstverständlich ist, dass viele auch sehr bewusst sich davon verabschiedet haben und auch weiterhin verabschieden. Deswegen meine Frage, wie war das eigentlich bei Ihnen? Wie sind Sie zum Glauben gekommen oder waren Sie immer schon dabei?
Beides. Ich bin evangelisch getauft als Kind, hatte aber eine Art religiöse Sozialisierung, die darin bestand, die Christenlehre wahrzunehmen, Konfirmandenunterricht wahrzunehmen, konfirmiert zu werden, damit war es das. Und da ich in der Schule Schwierigkeiten hatte, ich durfte kein Abitur machen, weil ich den Handgranatenweitwurf in der Polytechnischen Oberschule abgelehnt habe, die Waffenausbildung abgelehnt habe, später auch den Wehrdienst abgelehnt, hatte mich als Bausoldat mustern lassen. Und nachdem ich die 4 Einzelverhöre mit NVA und Stasi hinter mir hatte, habe ich mich entschieden, total zu verweigern. Also das durchzieht sich und da kommt auch dieser Bibelspruch immer wieder zum Vorschein. Und dann habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Man beschreibt das in evangelikalen Kreisen als eine Art Wiedergeburt, ein Bekenntnis zu Christus. So eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht und dann ganz bewusst entschieden, ich möchte ganz bewusst Christ sein. Und dann hat sich das durch mein Leben durchgezogen. Ich habe dann die Kochlehre beendet, bin dann in die Diakonausbildung gegangen in Neinstedt und Moritzburg. Bis zur Friedlichen Revolution war ich in Erfurt in einer Kirchengemeinde und die Ausbildung im kirchlichen Bereich wurde nach der Friedlichen Revolution als Fachabitur anerkannt und dann konnte ich studieren, obwohl es die DDR-Oberen ja verhindert hatten.
Herr Bannend, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass es der richtige Weg ist und ich sage mal, ich habe ein gutes Gefühl dabei und vor allen Dingen fasziniert mich, Sie haben ja eigentlich eine Ausbildung für Leib und Seele. Also einerseits sind Sie jetzt in der geistlichen Schiene gelandet und Sie sind außerdem noch gelernter Koch, das wusste ich gar nicht. Da frage ich mal ganz zuletzt nicht nach der Lieblingsmusik, sondern was ist Ihr Lieblingsgericht? Ich vermute mal, Sie kochen dann auch heute noch, oder?
Naja, zu Hause, ich komme nicht mehr zum Kochen, weil so viel Arbeit auf mich wartet und ich habe eine Frau, die sehr gut kochen kann. Aber wenn ich nach einem Lieblingsgericht gefragt werde, dann ist es ein ungarisches. Und zwar paniertes Hühnchen mit Stachelbeersoße und Kartoffeln. Bereite ich sehr gerne zu, aber ich komme nicht dazu.
Wie leider. Schade, mir läuft so schon das Wasser im Mund zusammen. Herr Ballin, ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.